Er ist sicherlich kein klassischer Zentralbanker, so wie wir das bislang erlebt haben, wie zum Beispiel bei Jerome Powell. Hassett, das ist ein Low-for-Long-Ökonom, also deutlich niedrigere Leitzinsen und das über einen wirklich längeren Zeitraum.
Das politische Spannungsfeld, das besteht darin, dass man die Wahlchancen aus Sicht des Weißen Hauses erhöht, indem man eben über eine lockere Geldpolitik günstige Aktienmarktbedingungen schafft. Gleichzeitig besteht aber auch das Risiko, dass eine lockere Geldpolitik die Inflation antreibt. Das werden vermutlich im kommenden Jahr ganz wesentliche Themen sein.
Seien Sie herzlich gegrüßt zur Jahresendausgabe des HVB Marktbriefings. Tja, die Geschenke. Dieses Thema treibt uns alle um, so kurz vor Weihnachten und auch im HVB Marktbriefing lässt uns die Geschenkfrage nicht los. Wir rascheln aber nicht mit buntem Papier und hübsch gelockten Goldbändchen. Wir schauen uns heute sogenannte Zinsgeschenke an. Ob die tatsächlich kommen werden, nicht einmal das ist sicher, denn das hängt entscheidend davon ab, wer der nächste Chef der US-Notenbank Federal Reserve wird. Und da diese Spitzenpersonalie Auswirkungen auf nahezu den gesamten Rest der Weltwirtschaft hat, auch auf Unternehmen und Portfolios in Deutschland, machen wir diese Frage heute zum Hauptthema. Es gibt inzwischen einen Top-Favoriten für das Amt des Fed-Chefs. Die Frage ist, würde er eine Ära des leichten Geldes, der Niedrigzinsen und des schwachen Dollars einläuten? Könnte darüber die Inflation nicht völlig aus dem Ruder laufen? Und was hält man an den Finanzmärkten eigentlich von diesem Favoriten? Diese Fragen diskutiere ich mit Andreas Rees, Chefvolkswirt, und Philipp Gistakis, Chief Investment Officer der Hypo Vereinsbank. Hallo Andreas, hallo Philipp.
Hallo, grüßt euch.
Hallo, ich grüße euch.
I guess a potential Fed chair is here too. I don't know. Potential. He's a respected person, that I can tell you. Thank you, Kevin.
Donald Trump hören wir hier etwas zaghaft nuscheln. Er lobt da in einer Kabinettssitzung vor wenigen Tagen einen Mann über den grünen Klee. Kevin Hassett ist gemeint. Trump nennt ihn weithin respektiert und einen möglichen künftigen Notenbankchef, das ist entscheidend. In politischen und Finanzkreisen in Washington reden seither alle nur noch von Kevin Hassett als quasi schon feststehenden Nachfolger von Jerome Powell, dem jetzigen Fed-Chef. Andreas, was wissen wir denn jenseits der Spekulationen wirklich über die Aussichten von Hassett auf den wohl wichtigsten öffentlichen Posten im Weltfinanzsystem?
Ja, Tito, so wahnsinnig viel wissen wir eigentlich nicht. Also nochmal, um das zusammenzufassen. Die Amtszeit von Jerome Powell als Fed-Chair endet im Mai 2026 und Trump hat angekündigt, dann offiziell Anfang des nächsten Jahres seinen Vorschlag für die Nachfolge zu präsentieren. Ursprünglich war sogar noch vor Weihnachten die Rede, das hat er jetzt eben unverhohlen, aber inoffiziell gemacht. Also die Botschaft ist klar, wahrscheinlich wird es dann Kevin Hassett werden. Hassett ist im Moment der Leiter des National Economic Council im Weißen Haus. Also er ist der wirtschaftspolitische Chefberater von Trump. Aber wie gesagt, offiziell ist er natürlich noch nicht nominiert worden. Aber ganz klar, er ist der Frontrunner.
Aha. Trump will bis Ende des Jahres die Personalie entscheiden. Jerome Powells Amtszeit endet in etwa 6 Monaten formell, im Mai also. Bevor wir in weitere Details gehen, mal in groben Strichen aufgemalt. Welche Zinspolitik müssten wir erwarten, würde Kevin Hassett der neue Notenbankchef in Washington?
Ja, ich denke, das wäre wahrscheinlich schon eine deutlich andere Fed, die wir dann erleben würden. Kevin Hassett gilt als klarer Freund niedriger Zinsen. Das heißt, er möchte die Fed zu schnelleren und tieferen Zinssenkungen bewegen oder vielleicht drängen, das wäre der richtige Ausdruck. Also er ist sicherlich kein klassischer Zentralbanker, so wie wir das bislang erlebt haben, wie zum Beispiel bei Jerome Powell.
Ja.
Hassett hat in der Vergangenheit auch immer wieder betont, dass die Inflation aus seiner Sicht niedrig ist. Also das ist ein Zitat, niedrig, oder er spricht auch gerne davon, dass die Inflation way down sei, also ein Abwärtstrend.
Ja.
Das ist nach meiner bescheidenen Einschätzung, aber auch nach der Einschätzung vieler anderer Volkswirte so nicht richtig. Die Inflationsrate in den USA liegt hartnäckig bei ungefähr 3% und sie könnte sogar noch weiter steigen, wenn dann die höheren Zölle wirkungsverzögert in der Wirtschaft und bei den Preisen ankommen. Also Kevin Hassett, der tickt da schon anders und gleichzeitig zeichnet er auch ein relativ optimistisches Bild der US-Wirtschaft.
Mhm.
Wenn es Schwächen gibt am Arbeitsmarkt, wir haben ja eine Verlangsamung des Beschäftigungsaufbaus, dann schreibt er das zumindest zum Teil Produktivitätsgewinn zu, zum Beispiel durch neue Technologien wie künstlicher Intelligenz. Und das ist halt ganz wichtig auch für die Denke und damit auch wahrscheinlich für den Zinsausblick bei der Fed. Denn wenn man wie Hassett glaubt, dass die Produktivität steigt, dann kann man auch niedriger Zinsen rechtfertigen, weil eben das volkswirtschaftliche Angebotspotenzial der US-Wirtschaft wächst und damit ist auch am Ende, wenn man sehr langfristig denkt, die Inflationsgefahr niedrig. Also in der Summe würde ich sagen, Hassett, das ist ein klassischer Low-for-Long-Ökonom, also deutlich niedrigere Leitzinsen und das über einen wirklich längeren Zeitraum.
Der Mann würde also tatsächlich für eine Zeitenwende in der Geldpolitik stehen. Philipp, seitdem der Name Hassett immer öfter geflüstert, geraunt und gerufen wird, hat man sich an den Finanzmärkten sicher auch schon eine Meinung gebildet zu dem Mann. Wie lautet diese Meinung, mal ganz grob gesprochen, bevor wir gleich noch genauer die Folgen dieser neuen möglichen Art von Zinspolitik auf die Märkte angucken?
Ja, Titus, wird natürlich sehr stark darauf ankommen, wie das wirtschaftliche Umfeld im Falle von weiteren Zinssenkungen aussieht. Ja. Wenn Zinssenkungen fundamental in Ordnung gehen, dann wären damit auch die Märkte kein großes Problem haben. Ganz wichtig, anders als die EZB hat ja, wir haben das bereits öfters erklärt, die Federal Reserve ein sogenanntes Dual Mandate, also ein duales Mandat. Sie muss darauf achten, die Beschäftigung zu maximieren und eben für Preisstabilität zu sorgen. Das heißt, wenn das wirtschaftliche Umfeld so sein sollte, dass zum Beispiel die Inflation zwar ein Ticken zu hoch ist, aber der Arbeitsmarkt Probleme macht, dann könnten Zinssenkungen schon gerechtfertigt sein. Falls jetzt es aber offensichtlich sein sollte, dass die Zinspolitik zu dovish, also zu locker sein sollte, dann würde vermutlich als Marktreaktion Folgendes in Kraft treten, dass die langfristigen Renditen steigen würden. Die würden nämlich eine Inflationsprämie mit reinnehmen und der Dollar würde schwächer werden und das könnte sich dann auf die Aktienmärkte auswirken. Jetzt habe ich ein Fachwort hier benutzt. Dovish möchte ich kurz erklären, sozusagen Kapitalmarkt-Slang. Die Geldpolitiker, die eher zur lockeren Geldpolitik neigen, die werden auch als Tauben, also als Doves bezeichnet. Und die, die eher zu einer strikteren Geldpolitik neigen, die werden eher als Falken, als Hawks bezeichnet. Deswegen nennt man auch eine lockere Geldpolitik dovish. Der deutsche Begriff wäre taubenhaft und falkenhaft. Und es hört sich so komisch an, dass wir auch im Deutschen dann die Begriffe dovish und hawkisch verwenden.
Sehr gut erklärt, Andreas. Moderne Notenbanken sollten ja laut Lehrbuch unabhängig von den Wünschen der Politiker und ausschließlich Zielen bei Inflation und Arbeitsmarkt, Philipp hat das gerade angesprochen, verpflichtet sein. Ist unter einem möglichen Fed-Chef Hassett die wichtigste Notenbank der Welt dennoch unabhängig? Kann man das so sehen, wenn der Chairman bisher so eng mit dem Weißen Haus und der ja oft auch extremen Wirtschaftspolitik von Trump verbunden ist?
Wenn man Hassett bei Interviews zuhört, dann klingt das erstmal, finde ich, völlig unverdächtig, weil er hat zum Beispiel gesagt, die Geldpolitik müsse, das ist ein Zitat, vollständig unabhängig von politischem Einfluss sein. Und er hat es ausdrücklich auch auf den US-Präsidenten bezogen. Dann fordert er mehr Transparenz von der Fed. Er hat die Fed als den Wizard of Oz hinter dem Vorhang bezeichnet. Also er möchte hier mehr Transparenz. Das heißt also, die Fed soll ihre Modelle und Prognosen stärker offenlegen. Also ich finde, das klingt das erstmal alles vernünftig. Aber auf der anderen Seite, da steht seine politische Rolle. Er ist einer von Trumps engsten wirtschaftspolitischen Vertrauten. Und vor allen Dingen, Hassett hat die Fed immer wieder sehr scharf kritisiert, wenn sie aus seiner Sicht eben den Leitzins nicht schnell genug gesenkt hat.
Anders als etliche Mandatsträger der Trump-Regierung ist Kevin Hassett ja tatsächlich vom Fach. Er ist Ökonom. Er hat an hochkarätigen Unis wie Columbia und Pennsylvania als Professor gelehrt. Er schrieb Wirtschaftskolumnen für die New York Times und fürs Wall Street Journal, also durchaus die Qualitätsmedien. Er hat als Researcher sogar schon mal bei der Fed gearbeitet. Ist jemand, der intellektuell so mainstreamig orthodox daherkommt, nicht ganz natürlich davor gefeit, politisch auch stark verzerrte, politisch gefärbte Zinsentscheidungen zu treffen?
Ich denke, Hassett ist schon vom Fach und was du gerade gesagt hast, in den 90er Jahren hat er sogar bei der Fed gearbeitet.
Ja.
Also die Frage ist nicht, ob Hassett fachlich versteht, wie Geldpolitik funktioniert. Ich denke, das tut er auf jeden Fall.
Ja.
Aber da, wo ich eben schon Bedenken hätte, ist, ob er im Zweifel eher der Anwalt ist sozusagen objektiver Wirtschaftsdaten,
ja,
und sich die wirklich anschaut und objektiv interpretiert, oder ob er am Ende nicht dann doch der Anwalt der politischen Agenda des Weißen Hauses ist. Und wenn man sich andere Aktionen anschaut oder auch Kommentare, dann kann man schon wirklich den Eindruck kriegen, dass Hessett sehr stark politisch unterwegs ist. Er hat zum Beispiel die Statistikbehörde BLS, also die den Arbeitsmarktbericht jeden Monat veröffentlicht, sehr scharf politisch attackiert, hat sie mit dem Vorwurf überzogen der Parteilichkeit, hat auch einen personellen Neuanfang an der Spitze gefordert, der ist dann auch tatsächlich passiert. Also Hessett kann auch schon wirklich kräftig hinlangen.
You know, I think that I show up every day and do my job at NEC. The president's going to decide by the end of the month, he says. And he's been looking at a number of candidates. And it's, you know, be interesting to see how it goes. But I am really the happiest person ever when the president said I could come and be the director of the National Economic Council. It's a dream job. And coming here every day is a blast.
Hier haben wir ihn eben gehört in einem Clip, wo er gefragt wird, wie er denn selbst seine Aussichten auf den Chefposten bei der Fed einschätzt. Und er äußert sich da sehr diplomatisch, sagt, dass man sich mal alles abwarten. Und er fühle sich derzeit eigentlich ganz aufgehoben als Chefberater von Donald Trump in Wirtschaftsfragen. Die Frage ist aber ja auch, wie viel Macht hätte Hessett denn tatsächlich bei den Zinsentscheidungen? Er sitzt ja da nicht allein in diesem Riesenpalast an der Constitution Avenue in Washington, wo die Fed residiert. Zinsentscheidungen sind dort ja in der Praxis immer auch Gruppenentscheidungen. Wie geht das genau? Wie viel Gewicht hat die Stimme des Chairman in der Praxis?
Ja, Titus, genau. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Die Fed hat keinen Zinsdiktator.
Ja.
Also über die Leitzinsen, da entscheidet das FOMC, das Federal Open Market Committee. Und dort sitzen zum einen die 7 Mitglieder des sogenannten Board of Governors in Washington, also von der Zentrale, einschließlich dem Chair.
Ja.
Und dann haben wir auch noch die Präsidentinnen und Präsidenten der regionalen Federal Reserve Banken. Und 5 davon sind jeweils stimmberechtigt, New York immer, und bei den anderen, da rotiert's. Also vor jeder Sitzung, da gibt es einen intensiven Prozess. Die Stäbe der Fed liefern Prognosen, Szenarien. Es werden Risiken durchdekliniert. Und jeder oder jede kann dann am Tisch seine Einschätzung einbringen und am Ende wird dann abgestimmt. Und da gilt eine Person, eine Stimme. Und wenn dann eine Mehrheit aggressive Zinssenkungen ablehnen würde, dann kann selbst ein Chairman Hessett das nicht einfach ignorieren oder einfach die Zinssenkung am Ende verordnen. Aber trotzdem, seine Rolle als Fed-Chair wäre enorm einflussreich, weil er die Agenda setzen kann.
Mhm.
Er entscheidet vor den Sitzungen, welche Themen, welche Szenarien den meisten Raum bekommen. Er kann auch versuchen, die Modellwelt und vor allen Dingen das Narrativ prägen, intern, aber vor allen Dingen natürlich auch die Kommunikation nach außen. Die kann er wirklich dominieren, das heißt die Pressekonferenz, die Auftritte im amerikanischen Kongress, die gesamte Story, mit der die Fed dann ihre Politik erklärt, auch gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Presse. Und was man auch nicht vergessen darf, im aktuellen Umfeld, also ein Chair Hessett, der hätte natürlich einen direkten Draht zu Donald Trump.
Ja.
Und er könnte auch versuchen, Einfluss darauf zu nehmen über Trump, wer dann künftig für offene Sitze im Board nominiert wird, also wenn es um die Personalpolitik geht. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, in der Praxis heißt das, der Fed-Chair Hessett, der könnte schon die Richtung der Fed sehr stark vorgeben, aber er muss natürlich seine Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und ohne Mehrheiten im FOMC, da gibt es keine Zinssenkung, egal was dann der Chair persönlich gerne machen würde.
Wenn er eben aber nun doch nicht nur der vernünftige Mainstreamer ist, der Ökonom der klassischen Ausrichtung, sondern eben auch recht querulantisch politisch agieren kann, wie du ja eben geschildert hast, ist da die Chance nicht groß, dass es auch zum offenen Streit, ja sogar zum Eklat kommen kann bei künftigen Zinsentscheidungen?
Da ist jetzt ganz viel Spekulation dabei. Wir reden jetzt nicht mehr über Volkswirtschaft. Das sind jetzt politische Szenarien. Was wäre, wenn? Aber
ja. Wir
können das ja mal versuchen durchzudeklinieren. Und unterstellen wir mal einen sehr dovischen Chair Hessett, der schneller und stärker senken will, dann denke ich, dann gibt es grob gesprochen 3 Szenarien oder Reaktionsmuster im FOMC. Also erstens mal, das leise Mitgehen, also Bend, not break, würde ich jetzt sagen. Mhm. Viele Gouverneure könnten politisch dann nicht als Blockierer gegen den Präsidenten und gegen den Fed-Chair dastehen möchten. Und die würden dann in dem Szenario die Zinssenkung größtenteils mittragen, solange eben die Inflation jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft. Also die Politik der Fed würde dovischer werden, ohne dass jemand öffentlich auf den Tisch haut. Mhm. Und ich denke, nicht alle, aber viele der Entscheidungsträger würden diesen Weg wohl gehen wollen.
Ja.
Dann haben wir ein zweites Szenario, das würde ich mal so als technokratischer Widerstand bezeichnen. Das könnte vor allen Dingen durch die regionalen Fed-Präsidenten herkommen, also die traditionell eher so ein bisschen auf der hawkischen Seite sind, also die Zinserhöhungen haben möchten oder eben bei dem höheren Leitzinsniveau bleiben möchten. Also die könnten dann in den Sitzungen immer wieder warnen vor Inflation, vor Glaubwürdigkeitsrisiken und die könnten notfalls auch dagegen stimmen. Also das würde man dann sehen in den Protokollen durch ungewöhnlich viele Gegenstimmen und auch in einem vielleicht sehr scharfen Ton in ihren Reden nach außen. Und für Anleger hätte das dann auch eine wichtige Implikation. Es würde dann, denke ich, nochmal schwieriger werden bei der Interpretation und bei der Einordnung dieser Reden.
Ja.
Also die Kakophonie in der öffentlichen Kommunikation, die würde zunehmen. Aber am Ende würde sich dann nicht so wahnsinnig viel dran ändern, also an der Leitzinspolitik. Es würden dann vermutlich niedriger Leitzinsen kommen. Und dann hätten wir noch das dritte Szenario. Das wäre dann der echte Lagerkampf, wenn Hassett wirklich jetzt sehr schnell, sehr stark lockern will, obwohl die Inflation zum Beispiel bei 3% liegt oder sogar höher, dann könnte sich eine andere Fraktion herausbilden, die eben im Namen der Preisstabilität oder niedriger Inflationsraten auftritt. Und in dem Szenario, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, aber in dem Risikoszenario wäre auch ein Eklat und ein Machtkampf innerhalb der Fed vorstellbar. Also ich denke, es wäre die Ausnahme, aber man kann es natürlich nicht vollkommen ausschließen. Also in dem Risikoszenario sollte es dazu wirklich kommen. Das wäre dann für die Anleger, für die Finanzmärkte schon ein sehr lauter Stresstest für die Unabhängigkeit der Fed. Mhm. Und dann würden wir vielleicht auch entsprechend scharfe Marktreaktionen sehen.
Also doch drei sehr spannende Varianten, die da auf uns zukommen könnten. Wenn die Fed nun tatsächlich 2026 drastisch die Zinsen senkt, bekommen dann nicht nur die Amerikaner, sondern auch wir in Europa eigentlich diese eingangs erwähnten Zinsgeschenke, also niedrigere Häuslebauerzinsen, günstigere Kredite und so weiter? Oder ist die Sache doch komplizierter?
Ja, es ist natürlich wie so oft komplizierter. Ja. Also zunächst einmal würde eine aggressive Fed-Lockerung den Zinsabstand zwischen den USA und der Eurozone verkleinern. Das könnte dann tendenziell für einen schwächeren US-Dollar sprechen und für einen stärkeren Euro. Und klar, natürlich für europäische Urlauber in den USA ist das eine schöne Geschichte. Aber für die exportorientierten Unternehmen in der Eurozone, das wäre natürlich erheblicher Gegenwind. Mhm. Gleichzeitig ist es so, ein stärkerer Euro-Wechselkurs, der drückt dann die Importpreise aus der europäischen Perspektive und damit auch den Inflationsdruck. Das kann natürlich dann halt eben die Konjunktur zusätzlich dämpfen. Und das würde dann eben auch bedeuten, die EZB würde über kurz oder lang den Leitzins senken. Was ich nicht denke, ist, dass die EZB jetzt automatisch im Gleichschritt hinter der Fed herläuft. Sie betont ja immer wieder ihre Datenabhängigkeit und den Fokus auf die Lage im Euroraum. Mhm. Aber sie kann eben den Wechselkurs und den Wachstumseffekt nicht ignorieren. Und wenn sich dann eben das abzeichnet, was ich gerade beschrieben habe, dann steigt auch in der Eurozone der Druck, die Zinsen zu senken, wahrscheinlich eben mit etwas Verzögerung und in kleineren Schritten, als das die Fed dann tun würde.
Philipp, wie schätzen die Märkte bisher denn die Möglichkeit ein, dass Hassett die Zinsen aus lauter politischem Gehorsam heraus so weit und so lange senkt, dass die Inflation vielleicht wieder aus dem Ruder läuft? Damit könnte er sogar auch Trump innenpolitisch ein ziemliches Bein stellen, wenn die Amerikaner, wie derzeit ja der Fall, nun immer mehr das Thema Lebenshaltungskosten auch als Wähler umtreibt.
Ja, Titus, das ist eines der großen politischen Themen in den USA, denn die Lebenshaltungskosten oder Leistbarkeit, Affordability Crisis wird das ja auch im Englischen bezeichnet, ist ein ganz zentrales politisches Thema. Ja. Wie wir auch jüngst gesehen haben, anhand der Wahlsiege von Zoran Mamdani als Bürgermeister in New York oder Abigail Spanberger, Gouverneurin in Virginia oder auch Mikey Sherrill, Gouverneurin in New Jersey, die ja auf dem Thema Affordability oder Leistbarkeit tatsächlich aufsehenerregende Wahlsiege gewonnen haben. Mhm. Das parteipolitische Spannungsfeld und nicht das geldpolitische Spannungsumfeld, das besteht darin, dass man ja einerseits durch eine lockere Geldpolitik ein günstiges Kapitalmarktumfeld für die Midterm-Elections nächstes Jahr schaffen möchte. Und die Midterm-Elections sind sehr essentiell, denn üblicherweise schwingt ja sozusagen das politische Pendel in den Midterm-Elections wieder zurück zu der Partei, die eben nicht das Weiße Haus besetzt. Mhm. Und das könnte dann eben dazu führen, dass der Präsident dann in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit eine lahme Ente, eine lame duck ist. Und dieses politische Spannungsumfeld möchte man dadurch auflösen, dass man die Wahlchancen aus Sicht des Weißen Hauses erhöht, indem man eben über eine lockere Geldpolitik günstige Aktienmarktbedingungen schafft, weil wenn die Aktienmärkte steigen, fühlen sich viele Wähler gut und wählen dann, so ist die Hoffnung, den Amtsinhaber. Mhm. Gleichzeitig besteht aber, wie du das ja schön dargestellt hast, auch das Risiko, dass eine lockere Geldpolitik die Inflation antreibt und damit eben dieses Leistbarkeitsproblem weiter verschärft, dass viele Wähler und insbesondere die von einkommensschwächeren Schichten, also durchaus eben sozusagen das MAGA-Umfeld, also die Trump-Wähler, denen bereitet das große Probleme. Und aus politischer Sicht könnte hier so ein bisschen so ein Timing der Effekte wichtig sein, denn was wirkt schneller? Mhm. Die starken Aktienmärkte bis zu der Wahl nächstes Jahr versus eine Inflationsdynamik, die möglicherweise ein bisschen später kommen könnte. Das werden vermutlich im kommenden Jahr ganz wesentliche Themen sein.
Mhm. Aktien und Geldpolitik reden wir gleich noch drüber. Zunächst mal noch eine Frage zu den Schwellenländern, also diese schneller wachsenden, aber noch nicht so hoch entwickelten Volkswirtschaften. Die habt ihr im aktuellen Anlageausblick 2026 auf Übergewichten gesetzt. Der Dollar spielt ja in dieser Assetklasse auch immer eine gewisse Rolle. Habt ihr diese Entscheidung schon mit der Erwartung einer weicheren Zinspolitik der Fed getroffen?
Das ist tatsächlich so. Das haben wir im Kompass 2026, das ist unsere Ausblickspublikation, den verlinken wir in den Shownotes, als zentrales Thema. Ja. Da sind wir Schwellenländeraktien ins Übergewicht gegangen. Wir hatten die Schwellenländeranleihen schon vorher im Übergewicht. Warum? Historisch profitieren Schwellenländeranlagen, also Aktien und Anleihen, von einem schwächeren US-Dollar und moderaten bzw. sinkenden US-Zinsen. Warum ist das der Fall? Weil viele Regierungen wie auch Unternehmen in den Schwellenländern sich häufig in sogenannten harten Währungen, also im US-Dollar und im Euro, verschulden. Mhm. Und wenn die Währungen dann gegenüber den Schwellenländerwährungen, den Heimatwährungen dieser Länder schwächer werden, dann wird die Schuldenlast geringer. Das Gleiche passiert auch, wenn sozusagen die Renditen im US-Dollar dann fallen. Ganz wichtig ist dabei aber, dass so ein Umfeld von einem schwächeren US-Dollar und niedrigeren US-Dollar-Zinsen natürlich nicht in einem Umfeld stattfinden sollte, in dem die US-Wirtschaft in eine Rezession oder eine Krise geht, weil dann würde nämlich den Schwellenländern die Nachfrage wegbrechen.
Ja.
Und genau dieses Umfeld, dass wir von einem schwächeren US-Dollar, sinkenden Zentralbankzinsen in den USA ausgehen, bei gleichzeitig starker Wirtschaft in den USA, das ist eigentlich genau das Umfeld, von dem Schwellenländer profitieren sollten.
Die Rentenmärkte, die geben ja jeweils immer recht schnell Auskunft darüber, was Finanzkreise für eine Zinsentwicklung erwarten. Das kann man am besten an den unterschiedlichen Verzinsungen von Staatsanleihen ablesen. Was sieht man da derzeit, wenn wir da drauf schauen? Was lässt sich da für die Zukunft absehen?
Da ist, glaube ich, ganz interessant, mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Denn seit Beginn des aktuellen Zinssenkungszyklus der Federal Reserve, der ist im Dezember 2024 begonnen, sind eigentlich nur die kurzfristigen Renditen gefallen, also die zweijährigen US-Treasuries. Die 10-jährigen US-Treasury-Renditen sind seit Dezember 2024 unverändert und die langen, die 30-jährigen, die sind höher, zum Teil sogar deutlich höher zwischenzeitlich gewesen. Und das liegt daran, dass da eine Risikoprämie eben für mögliche Inflationsrisiken eingepreist worden ist. Aha. Und das ist interessant, denn eigentlich erwartet man ja, dass die Zentralbank die Zinsen senkt, nicht nur um Zinspapiere mit kurzen Laufzeiten in den Kosten zu senken, sondern die gesamte Kurve. Und das ist eben nicht passiert. Und die Märkte, wie auch wir in unserem Ausblick, erwarten keine deutlichen Renditerückgänge trotz dieser Zinssenkungen. Und das ist schon, sage ich mal, ein Ausrufezeichen, dass die Märkte hier bezüglich der Zinspolitik und der Geldpolitik der Federal Reserve setzen.
Warum haben die Märkte insgesamt denn nicht stärker reagiert? Es würde mit diesem Fed-Chef Kevin Hassett ja doch sehr wahrscheinlich ein grundlegend neuer und ja auch mit Risiken befrachteter zinspolitischer Ansatz angewendet werden. Warum dann doch diese merkwürdige Gelassenheit an den Märkten?
Weil eine langfristige Frage dahinter steht, und die hat der Andreas vorhin schon angesprochen, nämlich die Frage, wie sich künstliche Intelligenz, AI, auf die Inflation auswirkt. Mhm. Und da sehen Kevin Hassett, aber eben auch viele Marktteilnehmer die Sichtweise, dass das mittel- bis langfristig tatsächlich inflationsdämpfend wirken sollte. Das ist etwas, was nicht überraschend ist und was wir auch in den vergangenen Jahrzehnten schon mal gesehen haben, nämlich in den 90er Jahren, als die erste Technologiewelle angerollt ist, die dann zu der sogenannten Dotcom-Bubble geführt hat.
Ja.
Auch damals hat man erwartet, dass diese Innovationen zur Produktivitätssteigerung führen und damit inflationsdämpfend wirken. Und damals hat der damalige Fed-Chef Alan Greenspan auch eine eher lockere Geldpolitik gefahren, in Erwartung, dass eben diese Innovationen inflationsdämpfend wirken. Und das hat sich auch als richtig herausgestellt. Wir haben sozusagen von Ende der 90er bis weit in die Nuller und in die Zehnerjahre, ja eigentlich bis sozusagen nach der Corona-Krise, eine Phase von sehr niedrigen Inflationsraten gehabt, zum Teil sogar Deflation. Und dieses Thema der Disinflation, die durch künstliche Intelligenz kommen könnte, ist vermutlich etwas, was die Geldpolitik in den USA unabhängig von der politischen Couleur vermeiden möchte. Denn wenn die USA in eine Deflationsspirale kommen sollte, bei den hohen privaten und öffentlichen Schuldenständen, könnte es sehr, sehr schwierig werden, eine sogenannte Debt Deflation, also sozusagen ein Schuldenproblem gleichzeitig mit einer Deflationsspirale, ist ein Umfeld, mit dem die Zentralbank sehr schwer nur umgehen kann. Und deswegen könnte es sein, dass mittel- bis langfristig die amerikanische Zentralbank sich lieber auf der Richtung der Tolerierung von höheren Inflationsraten irrt, als dass sie eben eine zu strikte Geldpolitik einschlägt, die dann eben in Richtung einer Deflationsspirale führen könnte.
Aktien und Geldpolitik, das ist eine enge Dauerbeziehung. Das Zinsniveau bestimmt ja eben auch im Unternehmenssektor, zu welchen Kosten sich Firmen refinanzieren können. Aber es gibt weitere Aspekte. Die Märkte haben in der Vergangenheit im Hinterkopf oft damit gerechnet, dass die Notenbankpräsidenten die Aktienkurse schon vor einem zu starken Absturz bewahren werden, indem sie eben die Geldpolitik locker gestalten. Was lässt sich da für die aktuelle Lage aus deiner Sicht sagen?
Ja, auch da gilt wieder der Name des Fed-Präsidenten, den ich bereits genannt habe, Alan Greenspan, hier als namensgebend. Denn damals in den 90er Jahren sprach man von dem sogenannten Greenspan-Put.
Ja.
Damit ist jetzt nicht ein echtes Finanzinstrument, also eine Verkaufsoption gemeint, ja, sondern eben die Absicherung, die die Zentralbank einzieht unter die Aktienmärkte sozusagen. Was steht da dahinter? Da steht dahinter die Vorstellung, dass große Teile der Bevölkerung in den USA, die den steigenden Konsum ausmachen, eben ihren Wohlstand und damit ihre Konsumneigung an die Entwicklung der Aktienmärkte hängen. Mhm. Das könnte eben ein wichtiger Anreiz sein für die Federal Reserve, hier dafür zu sorgen, dass, falls der Aktienmarkt schwächer werden sollte, eben hier keinen zu großen Absturz zuzulassen, weil das eben dazu führen könnte, dass dann über den schwachen Aktienmarkt und die Korrelation mit dem Konsum das Ganze in Richtung Rezession geht. Und das ist etwas, worauf die Märkte eben gucken, weil eben sozusagen ein schwacher Aktienmarkt in den USA selbst verstärkende Effekte haben könnte. Und auch vor diesem Hintergrund wird die erwartete lockere Geldpolitik in den USA gesehen.
Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Philipp, für diese spannende Analyse, muss ich sagen. Kevin Hassett geht bisher im Weißen Haus aus und ein. Wie gesagt, der wichtigste Wirtschaftsberater von Donald Trump. Dass er von zu Hause bald ein paar Straßen weiter zur US-Notenbank zurücklegen muss, gilt, wie gesagt, nun als sehr wahrscheinlich. Und das Marktbriefing wird die Sache, wie alle weiteren Entwicklungen, die für Anleger und Unternehmer wichtig sind, natürlich auch 2026 weiter eng verfolgen. Das war es von uns vom Team HVB Marktbriefing für dieses Jahr. Wir wünschen allen unseren Fans, Hörerinnen und Hörern schon mal entspannte Weihnachtsfeiertage und ein paar Geschenke, wenn auch vielleicht noch keine Zinsen. Geschenke. Kommen Sie gut rüber nach 2026. Das Marktbriefing gibt es wieder am 12. Januar zum Download, vollgepackt mit Einschätzungen und aktuellen Analysen unserer Experten. Wir wünschen Ihnen derweil eine schöne Zeit. Wir, das sind
Andreas Rees,
Philipp Gestakis
und Titus Koder. Bis zum nächsten Mal.